Heute bei uns im Programm Deutsche Wiedervereinigung. Schon viel geschafft, noch viel zu tun. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. An diesem Wochenende feiert Deutschland den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Seither hat sich viel getan, vor allem auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Erst wurde in gigantischem Umfang deindustrialisiert, dann privatisiert und dann wieder aufgebaut. Hunderte Milliarden an staatlichen Geldern flossen in die ostdeutschen Bundesländer und dennoch liegt die Wirtschaftsleistung dort noch immer um rund ein Viertel unter der des Westens. Wie fällt also das Fazit nach 3 Jahrzehnten des Einigungsprozesses aus? Henrik Böhme hat darüber gesprochen mit Marcel Thum. Der 55-jährige gebürtige Münchner ist seit 2001 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Dresden und leitet seit 2004 die Außenstelle des Münchner IFO-Instituts in der sächsischen Landeshauptstadt.
Herr Professor Thum, Deutschland feiert den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Was würden Sie sagen, 30 Jahre Wiedervereinigung, ist das eine Erfolgsgeschichte oder sind die Hausaufgaben, die noch zu erledigen sind, größer als das, was bislang geschafft worden ist?
Ja, es gibt sicher noch einige Herausforderungen. Ich glaube, an so einer Stelle wie den 30 Jahren, da hilft es mal auch, den Blick von außen einzunehmen. Und im Ausland wird es, glaube ich, als große Erfolgsgeschichte gesehen insgesamt. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen bei den Einkommen und bei vielen anderen Dingen. Das wird sehr positiv gesehen, aber es gibt natürlich auch noch viele Herausforderungen. Natürlich ist keine komplette Angleichung der Einkommen erreicht und vieles mehr.
Darüber würde ich gerne später nochmal mit Ihnen sprechen. Aber lassen Sie uns nochmal zurückschauen. Vor 30 Jahren, der Deindustrialisierungsprozess in der ehemaligen DDR, das war praktisch ohne Beispiel. Um die 80% der Industriearbeitsplätze sind damals verloren gegangen. Es hat eine regelrechte Deindustrialisierungswelle den Osten überrollt. Heute hat sich die Wirtschaftskraft in Ostdeutschland vervierfacht. Was ist sozusagen davon übrig geblieben? Ich würde immer sagen, das war ein riesiges Experiment. Wie weit kann man es mit Deindustrialisierung treiben, bis Leute aufstehen und auf die Straße gehen? Was ist heute übrig geblieben? Wo würden Sie sagen, zehrt der Osten immer noch von dem, was er an einem Industrieerbe hat?
Es ist natürlich viel zerstört worden. Das war, glaube ich, angesichts der sehr raschen Lohnerhöhungen auch gar nicht anders zu erwarten. Da wurde auch früh darauf hingewiesen, dass die Firmen nicht überlebensfähig sind. Aber gleichzeitig sieht man, glaube ich, heute schon, dass die Regionen auch in ihre alten Stärken zurückkehren. Also das, was der relative Vorteil von Regionen ist, bildet sich jetzt wieder raus. Probleme haben wir vor allem, glaube ich, da, wo zu DDR-Zeiten künstlich bestimmte Zentren, Wirtschaftszentren geschaffen wurden, die gar nicht dem Standortvorteil entsprochen haben. Da ist dann nach dem Zusammenbruch auch zumindest nicht im alten Umfang wieder was entstanden. Aber da, wo früher eine Stärke da war, vielleicht schon vor 100 Jahren, da haben sich auch wieder Firmen angesiedelt und da ist auch wieder viel passiert.
Nennen Sie uns Beispiele. Sie sitzen ja in Dresden seit fast 20 Jahren mittlerweile. Dort ist zum Beispiel, das war ja immer schon ein Zentrum, damals noch der Mikroelektronik. Heute ist es mittlerweile ein Zentrum, ein richtiger Cluster der Robotik, Automatisierungstechnik. Vieles andere ist zum Beispiel dort angesiedelt, ein Stück weg von Ihnen in Zwickau. Dort werden Schlagzeilen gemacht durch das Volkswagenwerk, was mittlerweile nur noch Elektroautos baut. Sind das diese Cluster, von denen Sie sprechen?
Genau, die Mikroelektronik in Dresden, die Automobilindustrie. Inzwischen sind auch wichtige Logistikzentren hier entstanden, gerade im Raum Leipzig, Halle. Also da kommt einiges zurück. Die Chemieindustrie ist in Teilen noch sehr erfolgreich hier. Also es ist nicht so, dass da gar keine Industrie entstanden wäre, sondern es entsteht halt da Industrie, wo es sich auch wirklich lohnt, wo die relativen Vorteile der Regionen da sind. Wie gesagt, Automobilbau, Mikroelektronik, generell Maschinenbau gibt es einige sehr starke Firmen. Da passiert schon einiges.
Also es hat jetzt keinen Sinn, irgendwas irgendwo anzusiedeln in einer strukturschwachen Region, nur dass dort irgendwas ist, sondern man muss auch Rücksicht nehmen auf Tradition, auf Vorhandensein von Fachkräftepotenzial und Ähnliches?
Richtig, genau. Also es ist einmal das Fachkräftepotenzial, was natürlich auch immer wichtiger wird angesichts des demografischen Wandels. Wenn die besonders guten Arbeitskräfte, die benötigten Arbeitskräfte in eine bestimmte Region nicht gehen wollen oder nur schwer hinzukriegen sind, dann macht es wenig Sinn, das dort anzusiedeln. Das wird nicht einfacher durch den demografischen Wandel und das wird natürlich nicht einfacher, weil auch in Westdeutschland ja immer mehr Zweiverdienerpaare sind, die dann auch vor Ort gern beide einen guten Job haben wollen. Da reicht es eben nicht, dass für einen der Job vor Ort ist, sondern man braucht eben Orte, wo beide attraktive Jobs finden. Und das könnte einer der Gründe sein, warum wir in den letzten Jahren eben so eine stärkeren Fokus auf Zentren gesehen haben. Nicht? Das war eben attraktiv, dahin zu ziehen, weil eben beide einen Job finden konnten.
Aber nun ist der Arbeitskräftemangel, das haben Sie angesprochen, eines der größten Probleme insgesamt für die deutsche Volkswirtschaft. Aber gerade die ostdeutschen Bundesländer haben ja extrem gelitten unter der massiven Abwanderung von Menschen nach der Wende, weil natürlich viele erstmal, vor allen Dingen junge Menschen, geschaut haben, ich muss irgendwo arbeiten, ich muss meine Familie ernähren. Hat sich das mittlerweile beruhigt?
Also erstmal, glaube ich, sollte man festhalten, dass das für das Zusammenwachsen der beiden Regionen enorm wichtig war, dass die Wanderung stattgefunden hat. Nicht? Ohne das wäre die Arbeitslosigkeit noch viel größer gewesen, ohne das wären auch die Einkommen noch niedriger gewesen. Also diese Wanderung war zwar bitter für die Region, aber dringend nötig. Inzwischen hat sich das normalisiert. Jetzt hat der Osten sogar ein leichtes Plus bei den Wanderungen, Binnenwanderungen gehabt. Aber es ist natürlich nicht einfach angesichts der immer noch herrschenden Einkommensunterschiede, Arbeitskräfte in den Osten anzuziehen. Die Firmen könnten natürlich jetzt versuchen, einfach die Löhne anzuheben, aber das birgt natürlich immer die Gefahr, dass man innerhalb des Betriebes einen Konflikt hat. Nicht? Man heuert jemand Neuen an, der verdient dann plötzlich mehr als altgediente Arbeitskräfte, die seit 20, 30 Jahren dabei sind. Das erzeugt Konflikte und das macht nicht so leicht, die Löhne zu erhöhen. Manche Firmen können es natürlich nicht, weil die Produktivität nicht da ist, aber einige könnten es, aber sehen sich dann eben vor diesem Problem. Und jetzt für alle gleichzeitig die Löhne stark anzuheben, ist natürlich auch schwierig. Also das ist so ein bisschen das Dilemma, vor dem viele Firmen hier im Osten stehen, die immer noch niedrigere Löhne zahlen.
Für manche ist das ja auch ein Wettbewerbsvorteil, weil sie dann eben doch bei irgendwelchen Auftragsvergaben mit Preisen kommen können, die andere, beispielsweise westdeutsche Firmen, nicht bieten könnten. Reicht das als Vorteil aus oder wäre es nicht besser auf Sicht, und zwar auf baldige Sicht, eine Lohnangleichung herzustellen?
Ja, also ich glaube, es war ganz wichtig in der Vergangenheit. Wir hatten ja massive Arbeitslosigkeit und da war es dringend nötig, dass man einen Standortvorteil mit geringeren Kosten hatte. Der Standortvorteil der niedrigen Kosten war eben gar nicht groß genug, deshalb war ja auch die Arbeitslosigkeit unter anderem so groß. Also es war wichtig, dass die Löhne niedrig waren, aber die Situation hat sich eben geändert. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit ungefähr oder fast auf dem Niveau der westdeutschen Bundesländer. Wenn man sich die qualifizierten Arbeitskräfte anschaut, dann ist die Arbeitslosigkeit da weitgehend verschwunden. Also es gibt immer eine natürliche Arbeitslosigkeit, aber die exzessive Arbeitslosigkeit ist verschwunden. Und da sehen sich die Firmen eben jetzt vor einer neuen Situation. Die werden gar keine andere Möglichkeit haben, wenn ihre Leute, ihre Mitarbeiter, die in Rente gehen, ersetzt werden müssen, dann auch attraktive Arbeitsplätze anzubieten. Das muss nicht nur der Lohn sein, gibt ja andere Dimensionen. Das kann irgendwie eine gemeinsame Möglichkeit für Partner sein, dort zu arbeiten. Das können attraktive, flexible Arbeitsverhältnisse sein, zeitlich flexible, wo man eben auch im Homeoffice arbeiten kann. Also da gibt es viele Dimensionen. Lohn ist nur einer davon, halt einer, den wir besonders gut messen können.